Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Mir gegenüber sitzt Sabine Rückert. Sabine ist stellvertretende Chefredakteurin der Zeit und Herausgeberin des Magazins Zeitverbrechen. Mein Name ist Andreas Sendker. Ich leite das Wissenschaftsressort der Zeit und gebe die Zeitschrift Zeitwissen heraus. Sabine, wir reden über eine der berühmtesten Mörderinnen des 20. Jahrhunderts in Deutschland, über Vera Brühne.
Und wir reden über ein Verbrechen, das geschehen ist, noch bevor ich geboren worden bin. Und trotzdem habe ich in diesem Fall recherchiert. Aber dieses Geheimnis lüften wir zuletzt.
Gut. Ich muss gleich zu Anfang aber doch sagen, ich habe jetzt einfach so die berühmteste Mörderin. Ob sie eine Mörderin ist, darüber müssen wir reden.
Darüber werden wir auch reden. Da gab es ja auch einen großen Prozess, der sich mit dieser Frage beschäftigt hat. Es gab zahllose Artikel. Schau mal, ich habe hier einen Ordner mitgebracht, der sich nur mit den wirklich großen Artikeln beschäftigt, die über sie geschrieben worden sind. Und da lebten ganze Zeitschriften von ihr in den 60er Jahren.
Ja, jetzt müssen wir mal sagen, wann das Ganze spielt. Also, am 19. April 1960, einem Dienstag nach Ostern, werden in einer Villa am Starnberger See der Arzt Otto Braun und seine Haushälterin Elfriede Kloh mit 2 O erschossen aufgefunden.
Das ist jetzt schon wieder das Wissen aus der Rückschau. Die beiden Personen werden am Dienstag nach Ostern, spät nachts übrigens, um 23 Uhr noch was, aufgefunden von einer Frau, die Sprechstundenhilfe des Arztes Otto Braun ist. Sie hat gemerkt, dass er den ganzen Tag über nicht erschienen ist. Es war ja Ostern, Ostersamstag, Ostersonntag, Ostermontag, Karfreitag war auch noch da. Es war also 4 Tage Ruhe gewesen in der Praxis. Er ist Allgemeinmediziner. In München, in der Lindwurmstraße, hat er seine Praxis gehabt. Und er selbst lebt zu diesem Zeitpunkt in Pöcking am Starnberger See. Sehr schön, also sehr teure Gegend. Ja, und er lebt da und mit seiner Haushälterin, die aber gar nicht seine Haushälterin ist, sondern letztlich seine Geliebte oder seine Lebensgefährtin, mit der er seit 17 Jahren zusammen lebt, ohne sie geheiratet zu haben. Und er hat zahllose Affären nebenher. Und seine Sprechstundenhilfe kommt also nachts da an, weil er nicht erschienen ist in der Praxis und auch auf die Anrufe zu Hause nicht reagiert wurde.
Also die ist echt besorgt, die Frau.
Ja. Ja. Und dann hat sie ihren Freund, nimmt sie beiseite und dann gehen sie da abends hin und trauen sich gar nicht erst da klingeln und dann schließlich doch und merken, da drin brennt Licht. Und aber trotzdem reagiert niemand und das wird ihnen dann so komisch, dass sie dann die Polizei rufen und die Polizei kommt. Und dann beginnt das, was wir hier in diesem Podcast schon mehrfach verhandelt haben, das Nichtentdecken eines Tötungsdelikts. Also die Polizei kommt, der diensthabende Polizeiobermeister heißt Karl Rodatus und kommt aus Fürstenfeldbruck und der nimmt sich die Sache vor, zusammen mit einem Arzt, der den Tod feststellt, der nicht natürliche Tod. Es handelt sich also um 2 Personen, die da tot in diesem Haus liegen. Im Keller liegt Elfriede Kloh mit einem Genickschuss, ganz offensichtlich hingerichtet. Und im Eingangsbereich des Erdgeschosses liegt der Arzt Otto Braun in Hut und Mantel. Der Hut ist ihm vom Kopf gerollt. Er ist aber in Mantel und mit Aktentasche. Und offensichtlich in einer Situation, als er das Haus betreten oder verlassen wollte. Und ja, woran er gestorben ist, kann man nicht mehr so genau erkennen, denn er liegt da schon offenbar ein paar Tage. Und das in einer sehr gut geheizten Villa, sodass er aufgegangen ist. Also sein Körpervolumen hat sich verdoppelt oder verdreifacht. Und er war ganz schwarz im Gesicht. Also es war kein sehr anregender Anblick. Mhm. Es war so schrecklich, dass die also sofort das Fenster aufgerissen haben. Und in der Hand hielt er eine Pistole. Der Kriminalkommissar Rodatus nahm also seine eigene Hand und griff in Schlund des Toten hinein und stellte fest, da ist ein Einschuss. Also irgendwo da hinten in der Rachengegend ist ein Einschuss, das muss ein Suizid gewesen sein. Ja, und das gibt er dann auch telefonisch an die Staatsanwaltschaft durch. Und die Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren ein und gibt die beiden Leichen noch am selben Tag zur Bestattung frei. Und die angenommene Tatversion lautet, Krach zwischen den beiden Liebesleuten. Der Arzt hat offensichtlich in einem Anfall von Wut, er scheint sehr aufschäumend gewesen zu sein, das wird auch bestätigt, seine Haushälterin / Geliebte getötet durch einen Schuss in den Hinterkopf und hat sich dann in Anbetracht der Tatsache, was er da angerichtet hat, selbst gerichtet.
Mhm. Das ist wieder so ein typischer Fall eigentlich, wie wir ihn schon mal geschildert haben. Also es ist ja so, dass manche Mediziner nicht genau hingucken bei der Leichenschau sozusagen, was da eigentlich passiert. Aber es gibt eben auch solche Situationen, wenn Leichen besonders unansehnlich sind, wenn es riecht oder so, dass man eben nicht so genau hinguckt und sich so mit dem ersten Augenschein zufrieden gibt.
Ja, und das schien alles sehr überzeugend zu sein. Das ist natürlich diese schnelle Blickdiagnose. Es waren übrigens mehrere Kriminalbeamte am Ort. Also die Vorgesetzten dieses Herrn Rodatus waren auch da. Die haben sich dann hinterher aber aus der Affäre gezogen und haben gesagt, ja, wir wissen von nichts, wir waren nur dabei. Alles ging dann auf den Herrn Rodatus, als das dann rauskam, dass es eben kein Suizid war und auch kein erweiterter, sondern ein richtig dicker Mord, ein Doppelmord.
Aber zunächst mal werden die beiden bestattet.
Die beiden werden bestattet. Und es steht auch kaum jemand am Grabe, also der Sohn des Arztes, der Arzt war früher mal verheiratet gewesen, der hatte einen Sohn und der war auch seinerseits Arzt, ich glaube rechts der Isar, in dem großen Krankenhaus und dieser Sohn ist da und ja und dann vielleicht noch 2, 3 Bekannte, also es ist eine relativ kleine Trauergemeinde, die da steht und wer nicht da ist, ist die aktuelle Freundin des Arztes, Vera Brühne. Eine hochgewachsene, sehr, sehr gut aussehende Blondine, die vielleicht 50 Jahre alt ist. Der Arzt selbst ist Mitte 60. Eigentlich war es seine Chauffeurin, die ihn in seiner Limousine herumfuhr und vor allem brauchte er sie für seine langen Fahrten nach Spanien. Er hat in Spanien eine Finca gehabt, eine sehr schöne Finca mit einem gigantischen Grundstück dabei. Ich glaube, jetzt mich zu erinnern aus den Zeitungsartikeln, 70.000 Quadratmeter, also gigantisch, direkt am Meer, traumhaft gelegen. Ja, und diese Finca besuchte er mit Vera Brühne immer 2-mal im Jahr und die war aber nicht da, die war nicht gekommen. Das war die
Tatsache. Aber sie taucht dann auf und zwar in seinem Testament.
Sie taucht auf und dann wird die Sache auf einmal interessant, denn im August, ich glaube, es war am 2. August 2060, kommt es zur Eröffnung des Testaments dieses Arztes. Jetzt muss man dazu sagen, dass dieser Arzt, obwohl er nur ein Allgemeinmediziner war, sehr, sehr viel Geld hatte. Und woher er das hatte, darüber hat man sich auch 1000 Gedanken gemacht. Aber er hat wohl sehr gut spekuliert. Er hat Wohnungen gekauft und wieder verkauft. Er hat Aktien gekauft und wieder verkauft. Er war extrem am Geld interessiert. Mhm. Extrem. Dass dieses Interesse teilte er mit seiner Freundin Vera Brühne.
Und Vera Brühne erbt nämlich die Finca in Spanien.
Genau. Vera Brühne ist auf einmal, und das eröffnet sich da an diesem Tag, dem Sohn schockartig. Vera Brühne ist Erbin dieser großen Finca in Spanien. Und unter diesem Blickwinkel scheint sie sich doch eigenartig verhalten zu haben. So fällt es dem Arzt, dem jungen Arzt, jetzt plötzlich auf. Und er geht zur Polizei und er redet mit seinem Rechtsanwalt und er sagt, das gefällt mir nicht, die Sache, da stinkt was. Und er selbst hat sich zwar mit seinem Vater jetzt nicht übermäßig gut verstanden, weil er eben bei der Mutter aufgewachsen war nach der Scheidung, aber das kommt ihm dann doch komisch vor, dass der Vater ihn jetzt nicht diese Finca vererbt haben soll. Und dann werden die Ermittlungen wieder aufgenommen. Weil er Anzeige gegen unbekannt stellt, wegen Mordes.
Die beiden Leichen werden jetzt wieder exhumiert.
Erstmal wird nur der Mann ausgegraben, mhm. der Arzt Otto Braun. Und auf einmal stellt man fest, er hat 2 Schüsse in den Kopf. Er hat nicht einen Schuss, sondern 2 Schüsse. Und es hat auch niemand in den Tiefen des Rachens irgendwie einen Schuss losgelassen, sondern die Schüsse gehen quer durch den Kopf. In der Nähe des Scheitels geht einer rein und auf der anderen Seite wieder raus und hier durch den Mundtrakt, durch die Kiefer. Und das ist natürlich sehr eigenartig. Das erklärt aber auch, warum man 2 Patronenhülsen am Tatort gefunden hat, im Erdgeschoss, und nur eine Kugel. Nur eine Kugel im Kopf vermutet hat. Man hat sich gefragt, wo kommt denn jetzt die 2. Hülse her? Aber dieses Rätsel, dem ist man nicht weiter nachgegangen, sondern hat die erweiterte Suizidtheorie war so verlockend, dass man es dann auf sich beruhen ließ. Ja, und jetzt hatte man hier diesen Fall mit zwei Kugeln im Kopf und alle Spuren waren vernichtet. Mhm. Es wohnten inzwischen Amerikaner in dieser Villa und es war gesaugt und geputzt worden und man hatte quasi nichts mehr in der Hand. Man hatte alle Spuren selbst vernichtet. Es waren ja Monate ins Land gegangen. Und jetzt begann man mit der großen Suche und diese Suche zog sich dann relativ rasch um die Alleinerbin, also die Alleinerbin dieser Finca zusammen, nämlich Vera Brühne.
Jetzt müssen wir uns mal ganz kurz Vera Brühne zuwenden, denn die ist eine besondere Persönlichkeit, die ist auffällig. In ihrer Zeit eine hochgewachsene, gut angezogene Frau mit einem bestimmten Auftreten. Es gibt ein berühmtes Bild von ihr, da hat man das Gefühl, sie steht so lauter kittelschürzigen Hausfrauen gegenüber. Das ist aber eigentlich nur das Publikum, das gerade beobachtet, wie sie ins Gericht geht, glaube ich, oder aus dem Gericht kommt. Aber man sieht so einen Gegensatz. Wir sind in dieser biedernen Adenauerzeit und das scheint so eine strahlende Lebefrau zu sein im ersten Blick.
Ich finde, dass der Fall Vera Brühne ein Fall ist, der die Frauen in der Nachkriegszeit unglaublich gut illustriert. Dieses Bild ist ganz berühmt. Das ist damals auch zu meinem Artikel abgedruckt worden, wie sie einen Spalier abschreitet. Ein Spalier abschreitet mit lauter Frauen, mit verhärmten Frauen, die eigentlich diese Republik ja wieder aufgebaut hatten, sich dann aber ihren Männern wieder unterworfen hatten. Und dieser Frust, der steht diesen Frauen im Gesicht, mit ihren braunen Mänteln und mit ihren toten Ehen. So sehen sie jedenfalls aus. Und da an denen entlang schreitet diese fast 1,80 große Frau mit diesen grau-blonden Haaren und diesen unglaublich lebendigen Augen. Sehr, sehr schlank. Sie wog 58 Kilo bei einer Größe von 1,77 Meter, fast unterernährt und hat extrem auch auf ihr Äußeres geachtet. War immer sehr gut angezogen, pflegte sich außerordentlich und sie lebte in einer Wohnung in der Kaulbachstraße Nummer 40. Eigentlich waren es zwei Wohnungen, die sie durchgebrochen hatte und da lebte sie mit ihrer Tochter Silvia. Mhm. Ja, wovon lebte sie? Das wusste man nicht so ganz genau. Sie hatte sehr, sehr viele Verehrer und sie hatte immer irgendwie Geld. Aber sie hatte eigentlich keinen Beruf. Sie war Begleiterin.
Ja, du hast ja gesagt, sie hat diesen Arzt gefahren zum Beispiel. Da war sie,
hat den Arzt gefahren, dafür hat sie 200 Mark im Monat bekommen. Mhm. Aber sie hatte noch andere Gönner und sie hatte noch andere Beziehungen, die dann vor Gericht später eine große Rolle gespielt haben. Auf jeden Fall war sie aber eine Frau, die sich mit der Rolle der Frau in den 60er Jahren nicht abfinden wollte. Und jetzt muss ich vielleicht ein bisschen was zu ihr selber sagen. Sie ist von einem Stadtteilbürgermeister die Tochter in Essen. Sie kam also aus dem Ruhrgebiet, hatte zwei Brüder, die beide studieren durften. Und sie wurde in die Haushaltsschule geschickt, damit sie dann später sich auf die Ehe vorbereitet. Und damit geht es eigentlich schon los, finde ich. Die Vera Brühne wurde schon immer darauf vorbereitet, sich Männern unterzuordnen, sich klein zu machen und gut auszusehen. Also ihre Daseinsberechtigung war dadurch gegeben, dass der Blick eines Mannes wohlgefällig auf ihr ruhte. Und das war ja damals die Daseinsberechtigung vieler Frauen. Ich weiß nicht, ob du die Serie Mad Men kennst, ja, die auf Netflix läuft. Und so ähnlich muss man sich das vorstellen, wo man im Vorbeigehen einer Frau auf den Hintern klopft und die dann auch noch kichert und das als Kompliment nimmt. Oder wo eben Frauen alles dafür tun, dass Männer auf sie aufmerksam werden. Denn das ist ihre einzige Chance, irgendwie zu irgendetwas zu kommen, irgendeine Rolle zu spielen im Leben. Es geht nie direkt, sie können nie selbst was erreichen, sie können nie selbst zu Wohlstand kommen, sondern das ganze System sorgt dafür, dass sie unten bleiben. Und dagegen lehnt sich Vera Brühne auf. Naja, sie ist zweimal verheiratet, zweimal geschieden. Beide Male sind es Künstler, die sie heiratet. Und in beiden Ehen wird sie nicht glücklich. Sie hat auch, wie sie dann später dem Psychiater sagt, keine sexuelle Erfüllung gefunden in diesen Ehen. Das waren auch so Ehen, wo es da nicht darauf ankam, ob die Frau Spaß im Bett hat.
Die erste Ehe war mit dem Schauspieler Hans Kossi und aus der stammt die gemeinsame Tochter Silvia, genau. Von der nachher noch die Rede sein wird.
Ja, die zum Zeitpunkt dieser ganzen Sache 20 Jahre alt ist.
Und die zweite Ehe, das war der Filmkomponist Lothar Brühne, dessen Namen sie dann behalten hat.
Dessen Namen sie behalten hat und mit dem sie sehr unglücklich war und den sie dann auch verlassen hat. Ja, sie war so eine Wirtschaftswunderfrau, so ein Nachtvogel der Wirtschaftswunder-Schickeria. Und sie ging, das habe ich dann später von den Nachbarn erfahren, die sie damals hatte und mit denen ich lange gesprochen habe. Sie aß fast nichts, um eben ihre Figur beizubehalten. Sie aß nur Knäckebrot und Tomaten. Es kam auch der Tatsache entgegen, dass sie nie viel Geld hatte. Und sie ging nachts aus und begleitete irgendwelche Herren irgendwohin. Wohin genau, weiß man nicht so, denn sie hat immer bestritten, dass sie mit diesen Herren was hat. Sie hat auch immer bestritten, dass sie mit dem Arzt Otto Braun was hat. Also sie hat immer gesagt, sie habe mit niemandem was gehabt. Die Herren allerdings, die haben das anders gesehen und haben das dann auch anders geschildert.
Das ist das Ehepaar Frank, diese Nachbarn. Ne?
Genau. Als ich die Franks kennenlernte, waren die Mitte 60. Aber ich habe sie ja getroffen, das war vor 18 Jahren. Also damals lag ja die ganze Sache schon 30, 40 Jahre zurück. Die waren damals also ganz junge Leute. Die lebten als ganz junges Paar neben Vera Brühne auf demselben Flur über viele Jahre und hatten viel mit ihr zu tun und fanden sie großartig und waren total fasziniert von ihr. Sie hatte auch was Junges und was Lebendiges an sich und hat diese jungen Leute völlig mitgerissen. Und das haben die mir dann viele Jahre später eben erzählt. Also 40 Jahre später haben die mir das dann erzählt, wie es bei Vera Brühne zuging.
Aber Sie halten diese Vera Brühne auch für so schillernd und so, ja, schillernd ist, glaube ich, das richtige Wort, um ihr diesen Mord durchaus zuzutrauen, oder?
Ja, die Nachbarn waren von der Täterschaft der Vera Brühne absolut überzeugt. Warum? Da kommen wir gleich drauf. Jedenfalls, das Netz zieht sich um Vera Brühne zusammen und sie gerät mehr und mehr in den Fokus der Ermittlungen. Inzwischen muss man vielleicht sagen, dass dieser arme Herr Rodatus, der Kriminalbeamte, der
zuerst am Tatort war,
ja, der also nicht nur den Mord übersehen hat, sondern sich dann auch noch in Vera Brühne verknallt hat und ihr dann Liebesbriefe kann man nicht sagen, aber Briefe aus der Stadt der Liebe, Paris, geschickt hat. Und dein Carolus hat er dann drunter geschrieben und sie hat ihn geduzt und er kam dann hin und wieder mal auf eine Befragung vorbei und sie hat ihn da eingewickelt nach Strich und Faden. Und das kam natürlich dann alles fürchterlich, fiel ihm das später auf die Füße, sodass er dann auch in die Psychiatrie eingeliefert wurde. Seine Ehe ging darüber kaputt und er musste seinen Dienst quittieren. Also der ist an dieser ganzen Vera Brühne-Geschichte total zerbrochen, dieser Kriminalbeamte.
Jetzt müssen wir vielleicht die später Geborenen nochmal erinnern, also es war auch vor meiner Zeit, aber dennoch, wenn man zurückblättert in die Archive der großen Boulevardblätter oder aber auch des Stern zum Beispiel.
Ja, der Stern hat da ganze Serien draus gemacht.
Da wurde irrsinnig berichtet, das war die große Skandalgeschichte und wenn es ein Gerichtstermin angesetzt war, dann herrschte in der Münchner Innenstadt Verkehrschaos.
Ja. Also als Vera Brühne dann vor Gericht stand, das war 2 Jahre nach dem Entdecken der beiden Leichen, da brach der Verkehr in der Innenstadt zusammen. So ein Aufkommen war da. Dass die Leute, es gibt da auch Filmaufnahmen davon, wie die Leute quasi die Tür eindrücken des Gerichts und nach oben stürmen, um noch einen Platz in der Hauptverhandlung zu kriegen. Das war unvorstellbar. Also wer heute sagt, die Medien machen im Gerichtssaal so einen wahnsinnigen Trubel und Krawall, der sollte sich mal diese Bilder anschauen. Das ist, als wäre es heute. Und es ist auch nicht so gewesen, dass die Medien sich irgendwie an der Befragung der Zeugen nicht beteiligt hätten, sondern die Medien haben unglaubliche Recherchen gemacht. Die haben unglaublich alles, was einen Namen hatte und Beine, wurde da befragt und riesige Serien
parallel
wurden geschrieben.
Parallel zu den Recherchen der Polizei quasi.
Ja. Und die Medien haben bei der Aufklärung oder bei der sogenannten Aufklärung, je nachdem wie man es sieht, des Falles extrem beigetragen. Jedenfalls wurde Vera Brühne am 3. Oktober 1961 verhaftet. Und die Ermittlungen der Polizei gingen davon aus, dass Vera Brühne in der Nacht des grünen Donnerstag auf den Karfreitag mit ihrem Lebensgefährten, einem heimlichen Lebensgefährten,
Johann Fehrbach,
aufgetaucht sein soll in Pöcking. am Haus und dort sich als Ehepaar Schmitz gegenüber der Elfriede Klo ausgegeben haben sollen und einen Brief mitgebracht haben sollen, den es auch wirklich gab, der von Otto Braun unterschrieben wurde, dass ihnen das Haus gezeigt werden soll. Denn beim Herrn Schmitz soll es sich eben um den Käufer der Villa in Spanien handeln. Also, Herr Braun hatte offenbar vor, die Villa in Spanien, die doch eigentlich Frau Brüne versprochen war, diese Villa wollte er verkaufen. Ah, okay. Und darin sieht man auch das Motiv der Vera Brüne, dass sie den Erblasser beseitigen wollte, bevor er sein Testament ändern konnte. Mm,
ja. Oder sein Vermögen veräußern.
Genau, er hätte entweder das Testament ändern können oder das Vermögen veräußern. Und er hat sich dann gedacht, und das stand auch genauso im Testament drin, wenn er die Finca verkauft, dann fällt sie ihr nicht mehr zu. Und er wollte sie verkaufen.
Könnte man schon als Motiv bezeichnen.
Ja, und sie hat angeblich einen Käufer für ihn gefunden, hat also auch noch so getan, als würde sie da mitziehen. Mhm. Und hat ihm einen Herrn Schmitz aus Köln, der zufällig genauso sprach, also Kölsch, wie Herr Fehrbach, da hat sie ihm angeblich aufgetan. Und dieser Herr Schmitz, der stellte sich da vor, sollte aber der Herr Fehrbach gewesen sein und der sich unter dem Namen Schmitz Zugang zum Haus verschafft hat und erstmal mit einem Genickschuss Elfriede Klo getötet haben soll.
Um dann auf Otto Braun zu warten.
Um dann auf Otto Braun zu warten und ihm dort zwei Kopfschüsse beizubringen. Der erste ging daneben, der ging durch die Kiefer und ein starker Blutschwall kam dem Getroffenen aus dem Mund. Deswegen war auch alles blutbesudelt. Und der zweite Schuss traf ihn dann. Dass die beiden Schüsse nicht von Herrn Braun selber abgegeben worden sein konnten, hat man dadurch ermittelt, dass man den Magen des Toten geöffnet hat und dort einen halben Liter Blut vorgefunden hat. Also es gibt ja auch Menschen, die sich selbst in den Kopf schießen und dazu mehrere Anläufe brauchen. Es gibt Selbstmörder, die haben bis zu 4 Kugeln im Kopf, weil sie jedes Mal nicht die entscheidenden Areale treffen. Also das will ich nur sagen, dass jemand 2 Kugeln im Kopf hat, das heißt jetzt nicht, dass er ermordet worden ist. Dass
es gegen den Selbstmord spricht.
Mhm. Ja, es ist selten, aber es kommt vor.
Wieder was gelernt. Ich hätte das beinahe als Einwand gebracht übrigens vorhin. Ne? 2 Kugeln im Kopf, ist ja klar, kein
ja,
Selbstmord.
Ja, es ist natürlich unwahrscheinlich, aber dass jemand in Hut und Mantel sich erschießt, das ist auch ungewöhnlich. Ja. Nicht? Wozu dann einen Hut aufsetzen?
Aber wo ist Vera Brüne, während die Schüsse fallen, also nach den Ermittlungen der Polizei?
Vera Brüne behauptet, sie sei bei ihrer Mutter gewesen. Sie war aber am Gründonnerstag in München und da hat man sie auch gesehen. Sie hat auch mehreren Leuten guten Tag gesagt und hat dann gesagt, ja, sie müsse jetzt zu ihrer Mutter fahren. Die läge im Sterben in Bonn. Und dann sei sie da nachts hochgefahren mit ihrem Auto und habe dort nachts noch an das Fenster der Mutter Steinchen geworfen in der Klinik, damit die Mutter weiß, sie ist da. Und dann sei sie zurückgefahren und habe sich in ihr Bett gelegt und habe dabei noch eine Nachbarin belästigen müssen, weil ihre Schlüssel nicht ins Schloss gepasst hat. Also sie hat eine unglaubliche Geschichte erzählt, wem sie alles in dieser Nacht begegnet sein will in Bonn. Nur hat niemand diese Geschichte wirklich bestätigt. Also es gab niemanden. Die Nachbarin hat gesagt, es hätte niemand geklingelt. Und die Nachtschwester hat gesagt, es hätte auch niemand Steinchen geworfen. Und die Mutter hat auch nichts angeblich in ihr Tagebuch geschrieben, dass sie nachts da gewesen sei. Also stimmte alles nicht.
Aber die Polizei geht, glaube ich, dann später im Laufe der Ermittlungen davon aus, dass Vera Brüne mit dem Auto, mit einem Volkswagen, amtliches Kennzeichen MPA 237, während drinnen die Schüsse fallen, vor der Villa wartet.
Genau. Sie ist umgekehrt, sie hat ihr Gesicht verschleiert, denn sie ist früher einmal der Haushälterin Elfriede Klo begegnet. Sie war also verschleiert. Ist umgekehrt, ist nicht mit ins Haus, sondern hat gesagt, sie habe was vergessen im Auto, ist umgekehrt. Und der Fehrbach, der Johann Fehrbach, der Täter, soll also nach ihrer Anstiftung durch sie angestiftet dann eingedrungen sein und die beiden hingerichtet haben.
Warum wird ein Mensch zum Mörder? Steckt in jedem von uns kriminelle Energie? Und wie geht das Leben nach einem traumatischen Erlebnis weiter? Das Magazin Zeitverbrechen zeigt echte Kriminalfälle aus Deutschland. Spannend und informativ zugleich. Um keine Ausgabe zu verpassen, gibt es das Magazin jetzt auch als Abo zum Vorteilspreis. Unter www.zeit.de/verbrechen-abo.
Die Ermittlungen laufen weiter, die Tochter taucht auf,
ja.
Die Tochter von Vera Brühne,
ja.
Und belastet beiden, ihre Mutter.
Genau, die beiden bestreiten das, also Vera Brühne beginnt ein unglaubliches Lügengespinst, dass alles, was sie sagt, wird widerlegt und sie hält auch bis zum Stumpfsinn an längst widerlegten Fakten fest, die sie behauptet. Auch Fehrbach sagt, er sei in dieser Nacht bei seiner Freundin in Köln gewesen. Diese Freundin bestätigt das aber nicht. Keines der vielen, ich kann die jetzt gar nicht alle aufzählen, was da an Holzwegen gebaut worden ist und an Luftschlössern und an angeblichen Alibis, eines nach dem anderen platzt. Ja. Trotzdem kann die Staatsanwaltschaft der Vera Brühne nicht wirklich hundertprozentig nachweisen, dass sie in dieser Villa war. Und auch Herrn Fehrbach kann sie es nicht beweisen, weil die Spuren...
An diesem Abend wohlgemerkt.
An diesem Abend.
Denn die Fahrerin Vera Brühne und die geliebte Vera Brühne wird ja wohl die Villa von Otto Braun betreten.
Nein, die Frau Klo wollte das nicht.
Ach so.
Dass Vera Brühne ihre Rivalin da aus- und eingeht. Mhm. So diskret war dann Herr Braun doch, dass er die beiden Frauen voneinander ferngehalten hat. Aber als sie Vera Brühne den Herrn Braun kennenlernte in einem Wirtshaus in München, da war Frau Klo dabei. Und sie hat ihn gleich so angeflirtet, dass Frau Klo aufstand und ging. Sie hat ihn gleich umgarnt und hat auch gleich gesagt, ja, der gefällt mir, den nehme ich aus. So soll sie es Freundinnen gesagt haben.
Die Einkünfte der Vera Brühne, ja.
Deswegen der Schleier. Mhm. Ja, sie war halt so eine Halbweltdame, eine Hostesse, wie man heute sagen würde.
Und was waren die Vorwürfe oder wie ging das mit der Tochter? Die beschuldigt ihre Mutter quasi.
Ja, die Tochter war 20 Jahre alt und lebte bei ihrer Mutter in einem symbiotischen Verhältnis, war sehr stark unter dem Einfluss der Mutter. Sie machte eigentlich alles, was die Mutter sagte. Und eines Tages nach der Verhaftung der Vera Brühne war die Tochter alleine in der Wohnung. Und da fanden dann verschiedene Reporter sich ein und lauerten der Tochter auf. Der erfolgreichste war ein Herr, der nannte sich Nils von der Heide und war damals Reporter der Abendzeitung. Er wurde dann durch die Brühne-Recherche so berühmt, dass ihn gleich die Quick, die längst untergegangene illustrierte Quick, abgeworben hat. Aber zunächst recherchierte er für die Abendzeitung und weil er mit der Tochter in einem Internat zusammen war, hatte er auch gleich einen guten Anknüpfpunkt.
Ah, also die waren gemeinsam in einem Internat. Ja.
Ja. Und das nahm er zum Anlass, sich an die Tochter ranzumachen. Und hat dann die Tochter hofiert und ist mit ihr ausgegangen und die durfte sich dann bei ihm ausweinen. Und eines Tages in der Weinschatulle, ich kenne diese Lokale alle, ich komme ja aus München, deswegen ist mir das alles sehr wohl bekannt, auch die Kaulbachstraße und so, auch Pöcking. Also jedenfalls eines Abends in der Weinschatulle soll es also aus der Tochter Silvia Brühne herausgebrochen sein. Nee, Silvia Kossi hieß die, nach dem ersten Mann. Mhm. Soll es dann herausgebrochen sein, dass sie alles wisse und dass die Mutter ihr alles gestanden habe. Und dass die Mutter auch die ganze Zeit in Panik gewesen sei, dass sie festgenommen werden könnte und verurteilt werden könnte. Und deswegen habe sie sich ununterbrochen gedanklich mit dieser Bluttat beschäftigt und deswegen könne sie, die Tochter Silvia, das jetzt auch nicht mehr aushalten. Sie müsste es jetzt jemandem erzählen. Die Mutter habe ihr alles gestanden. Die Tochter hat das dann ausführlich der Presse erzählt, also diesem Herrn von der Heide. Und der hat es dann natürlich in die Abendzeitung reingeschrieben. Und wurde später dann von Silvia schwer beschuldigt, sie hintergangen zu haben und sie belogen zu haben und betrogen zu haben. Er hat aber gesagt, sie hat es mir von sich aus erzählt und sie konnte es nicht mehr aushalten. Und ich fand es auch richtig, dass sie das vor der Staatsanwaltschaft und der Polizei dann wiederholt und dem Untersuchungsrichter.
Ach so, sie hat es tatsächlich wiederholt.
Ja, und dann nochmal beim Untersuchungsrichter.
Aber sie hat es irgendwann auch widerrufen, oder?
Ja, das hat sie dann ganz zum Schluss getan. Am Schluss hat sie dann alles widerrufen. In der Hauptverhandlung.
Aber wir haben ja hier eine wahnsinnige Situation. Da verstrickt sich die Hauptverdächtige ständig in Lügen, bringt falsche Alibis vor etc. Der Mittäter ganz genauso. Die Tochter erzählt Gespenstergeschichten, die dann nachher nicht mehr wahr sind. Ja. Es gibt keine einzige echte Spurenlage, weil ja alles sozusagen vorbei und beiseite geräumt und sauber gemacht ist. Und jetzt beginnt irgendwann mal in München die Verhandlung, die Geschichte mit den Verkehrsbehinderungen, ja. Dem Stau und den, ja, Massenaufläufen. 22 Verhandlungstage, 117 Zeugen, über ein Dutzend Sachverständige. Und was kommt am Ende raus?
Ja, am Ende wird sie wegen Mordes verurteilt und Herr Fehrbach auch. Beide werden wegen Mordes, an Doppelmordes verurteilt. Mordmerkmale sind Habgier und Heimtücke. Man muss vielleicht noch auch über das Opfer was sagen. Jedenfalls über das Männliche. Der Arzt Otto Braun hat es auch zu seiner Masche gemacht. Da sind wir wieder bei der Rolle der Frauen in den 60er Jahren. Er hat es zu seiner Masche gemacht, als großer Lebemann aufzutreten und Frauen Geld zu versprechen und Frauen als Erbinnen einzusetzen und dann sie fallen zu lassen und das Testament zu ändern. Auch Vera Brühne hatte eine Vorgängerin, was die Finca in Spanien betraf.
Ah.
Das war eine Frau, die hat diese Finca ausgebaut und wohnte dort. Ihr war das, die Finca versprochen worden, wenn sie das alles schön umbaut und die Umbauten beaufsichtigt. Und die hätte da sehr viel Herzblut reingesteckt. Und dann kam eben eines Tages Herr Braun mit Frau Vera Brühne. Und dann musste sie da ausziehen binnen kurzem. Und Vera Brühne hat sich dann da breit gemacht. Und jetzt kam eben schon die Dämmerung auch dieser Beziehung. Auch diese Beziehung war in ihre Endphase eingetreten und das spürte Vera Brühne. Und das war auch das, was das Gericht dann als Mordmotiv annahm. Sie hat gemerkt, diese Beziehung geht zu Ende, sie ist mittellos und wird sozusagen um ihren Einsatz betrogen.
Ja.
Und deswegen muss sie, bevor hier die Finca veräußert wird, muss sie etwas unternehmen.
Am 4. Juni 1962 fällt das Landgericht München II das Urteil lebenslange Zuchthausstrafe. Und im Dezember 1979 wird Vera Brühne dann begnadigt.
Genau. Sie wird im Dezember 79 begnadigt, nachdem mehrere Wiederaufnahmeverfahren gescheitert sind. Also es gab dann auch, es hat sich aufgrund der schlechten Spurenlage, hat sich gleich ein Mythos um diese Frau gesponnen, auch ja. Aufgrund ihrer Persönlichkeit.
Ja.
Das sind ja solche Fälle, die nicht richtig geklärt sind und nicht sauber juristisch aufgearbeitet, die kommen nicht zur Ruhe. Und auch dieser Fall kam nicht zur Ruhe. Und diese ganzen Wiederaufnahme-Bemühungen wurden abgeschmettert, unter anderem auch durch den damaligen Vorsitzenden, der dann noch selbst zur Feder gegriffen hat und versucht hat, also Vera Brühnes Wiederaufnahmebemühungen zunichte zu machen. Also ganz üble Sachen. Und dann wurde sie von Franz Josef Strauß begnadigt, dem damaligen Ministerpräsidenten von Bayern, 1979, und sie hat sich auch in der Gefangenschaft, hat sie sich nicht anders verhalten als sonst. Sie war sehr stolz und sehr aufrecht, hat sich sehr gut angezogen, hat sehr wenig gegessen, saß sehr aufrecht, hat viel geschneidert und gemalt und gestrickt und hat sich mit den anderen Gefangenen nicht eingelassen und hat zu dem Direktor gesagt, sie können doch nicht von mir erwarten, dass ich mich mit Mörderinnen unterhalte und mit Verbrecherinnen. Das habe ich erzählt bekommen von der Gefangenenbetreuerin, die sie hatte.
Ja, Birgitta Wolf, die spielt genau. Eine wichtige Rolle.
Mit der habe ich lange, lange gesprochen. Als ich die Recherche aufnahm, war Vera Brühne kurz vorher verstorben. Sie ist 2001 gestorben, im Alter von 91 Jahren. Sie ist 1910 geboren.
Alt geworden, ja.
Ja, sie ist sehr alt geworden. Und sie hat immer gesagt, ich bin deswegen so alt geworden, weil ich unschuldig bin. Aber wenn wir uns den Podcast nochmal vor Augen führen, wir haben ja einen wirklich Unschuldigen, der im Gefängnis saß, der war hinterher gebrochen und ging nicht aufrecht aus dem Knast mit hoch erhobener Nase, wie Vera Brühne das getan hat. Sie kehrte dann zurück in die Kaulbachstraße 40. Das Verhältnis zu ihrer Tochter war vernichtet. Sie hat dann der SZ noch ein großes Interview gegeben, der Süddeutschen Zeitung, in dem sie weitergelogen hat. Indem sie weiter behauptet hat, das Verhältnis zu ihrer Tochter sei großartig gewesen und sie habe ihr verziehen. Es habe gar keine Rolle gespielt. Indem sie behauptet hat, sie habe ihr eigenes Urteil niemals gelesen. Es sei einfach so ein Dreck. Da habe sie sich die Finger gar nicht dran abputzen wollen. Also diese eigene Grandiosität, die sie vor Augen hatte, die hat sie weiter aufrechterhalten und die hat sie wahrscheinlich auch diese 18 Jahre Zuchthaus überleben lassen.
Ja. Da durchgetragen, in der eigenen Rolle sozusagen.
Ja. Aber es war eben eine Lügnerin, es war eine Illusionistin, eine Illusionskünstlerin, die einen großen Wirbel um sich veranstalten konnte, ohne dass viel dahinter gewesen wäre. Ich habe hier das psychiatrische Gutachten. Man muss, diese psychiatrischen Gutachten aus den 60er Jahren sind wirklich eklig zu lesen. Denn es sind keine psychiatrischen Gutachten in dem Sinne, wie wir sie heute machen würden, sondern es ist ein Kommentar zu einem Menschen. Ja. Also hier gibt ein Herr.
Fachlich fundiert oder nicht fachlich fundiert?
Naja, er hat einige Sachen bemerkt, die ich glaube, die wir auch bemerkt hätten, wenn wir uns mit Vera Brühne lange Zeit unterhalten hätten. Das war bei ihm so und er hat sich mit ihr ja viele, viele Stunden unterhalten. Aber es war der Obermedizinalrat Dr. Masel. Aber es ist trotzdem so voller Abwertung. Sie wird an keiner Stelle zitiert, man macht keinen Intelligenztest mit ihr, man untersucht sie auch körperlich gar nicht, also es steht da nur drin, dass sie Untergewicht hat, das ist alles. Er kommentiert ihre Persönlichkeit.
Lies doch mal vor, damit wir ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, was du da gerade beschreibst.
Ja, er schreibt zum Beispiel: Brühne ist eine Persönlichkeit, die vom Gefühl, von Augenblicksregungen und der eigenen Impulsivität her bestimmt wird. Denken und Handeln werden nicht rational unterbaut, wie überhaupt die verstandesmäßigen, abstrakten Fähigkeiten bei ihr stark zurücktreten. Durch geschicktes Agieren und Lavieren weiß sie sich genügend durchzusetzen und zu behaupten. Das schreibt er ohne Beweise, woran man das erkennen könnte. Sensibel und auf äußere Reize leicht ansprechbar, zeigt sie sich in ihrer Grundhaltung störbar und labil. Es besteht das Bedürfnis, sich zu zeigen, zur Schau zu stellen, zu gelten, aber auch der Wunsch nach Anklammerung und Sicherung, nach individuellen Zärtlichkeiten und befriedigter Aktivität. Sie unterliegt nicht nur den eigenen Illusionen, sie erweckt auch bei anderen starke Illusionen, die aber auf Dauer nicht befriedigt werden können und zu Enttäuschungen führen. Es ist ihr ein Bedürfnis, eine Rolle zu spielen, das Erlebte hinaufzuschrauben und neue Wirkungsmöglichkeiten zu finden. Sie kann nicht unbeachtet bleiben. Der Kern der Persönlichkeit wurde so ausgehöhlt. Die eigentliche Realität ging verloren und die Fantasie tritt anstelle der Wirklichkeit. Sie geht an der Wahrheit vorbei. Und dann schreibt er hier noch: Um ihre Aktivität zu befriedigen und zu entfalten, bedarf sie der richtunggebenden Führung, der ordnenden Hand, da sie zu groß angelegter Planung nicht befähigt ist und sich im Detail verliert. Sie erkennt den männlichen Führungsanspruch und dessen Überlegenheit an. Als Frau beansprucht sie nur die Würdigung ihrer spezifischen Fähigkeiten zur Improvisation und zur Inspiration. In ihrem freizügigen Lebensstil weiß sie jene anheimelnde Atmosphäre, um sich zu entfalten, die so anzieht. Im Allgemeinen kann man sich ihrer Diskretion sicher sein. Hierin liegt sicher wohl auch die Faszination, die sie auf Männer ausübt.
Also bin ich froh, dass ich nicht in dieser Zeit lebe, ehrlich
gesagt. Ja, es ist schrecklich. Und ich bin noch doppelt froh, dass ich nicht in dieser Zeit lebe. Denn es ist 9 Männer saßen über sie zu Gericht. Keine einzige Frau. 9 Männer, das waren 3 Berufsrichter und 6 Schöffen, das war damals noch ein Geschworenengericht, also es waren 6 Geschworene, die aber die Funktion der Schöffen hatten. Man beriet zusammen und kam zum Ergebnis, lebenslang für Vera Brühne, diese Nachteule, diese flatterhafte Gestalt. Und es stimmt natürlich, dass Vera Brühne eine Frau gespielt hat, die sie nicht war. Sie hat eine Frau gespielt, die anständiger war als sie, eine Frau, die interessanter war als sie war, aber es war ihre einzige Möglichkeit. Und das ist die große Gemeinheit und die große Ungerechtigkeit, dass sie einem Mann begegnet ist, wie diesem Herrn Braun, der letztlich mit den Frauen gespielt hat, deren Abhängigkeit und deren finanzielles Unvermögen und die ausgenützt hat, sich ihrer bedient hat und sich dann von ihnen getrennt hat, sie hat fallen lassen und sich die nächste gesucht hat, bei der er dann dasselbe miese Spiel wieder gespielt hat.
Gehen wir nochmal zurück zu Birgitta Wolf, zu dieser Gefangenenbetreuerin. Denn was du vorhin zitiert hast, was Vera Brühne gegenüber der Süddeutschen Zeitung sagt, ich habe das Urteil nie gelesen, das stimmt natürlich nicht.
Nein.
Sie hat es auswendig gelernt.
Sie hat es auswendig gekonnt. Sie hat ja auch Birgitta Wolf unendlich viele Briefe geschrieben. Die Birgitta Wolf habe ich dann aufgesucht. Die hat mir dann auch gezeigt, den ganzen Ordner der Briefe, die Vera Brühne an sie geschrieben hat, und daraus geht klar hervor, dass Vera Brühne sich mit jedem Satz dieses Urteils auseinandergesetzt hat. Und jeden Satz hat sie an Birgitta Wolf kommentierend geschrieben, was das für ein Unsinn ist. Es kam auch zum Zerwürfnis zwischen den beiden, weil Vera Brühne von Birgitta Wolf verlangt hat, dass sie falsche Zeugen auftreibt, die ihr nachträglich ein Alibi verschaffen, auf dem sich dann eine Wiederaufnahme gründen ließe. Und auch die Nachbarn, das Ehepaar Frank, hat mir dann erzählt, dass Vera Brühne ihnen einen Brief geschrieben hat, in dem sie ganz genau beschreibt, was sie an diesem Gründonnerstag gemacht hat und in der Nacht zum Donnerstag auf Freitag. Sie haben sich damals gewundert, dass Vera Brühne Ihnen einen so sinnlosen Brief schreibt aus Bonn. Und Sie haben sich gefragt, warum Vera Brühne, die bei ihrer sterbenden Mutter saß, Ihnen einen Brief schreibt, in dem sie minutiös erzählt, was sie am Donnerstag und Freitag gemacht hat. Wen interessiert das? Erst später, als dann die Leichen exhumiert waren, wurde da ein Schuh draus. Und da haben sie erkannt, dass Vera Brühne sich ein Alibi zusammengezimmert hat, zu einem Zeitpunkt, als noch niemand wusste, dass sie ein Alibi brauchen würde. Und deswegen war das Ehepaar Frank so sicher, dass Vera Brühne diese Morde jedenfalls sich ausgedacht und angestiftet hat.
Jetzt müssen wir das Feld noch einmal ein bisschen aufmachen, denn es gibt im Laufe der Recherchen zum Opfer, zu Otto Braun, auch noch ein paar andere kleine Nebenstränge. Nämlich Otto Braun scheint irgendwie direkt oder mindestens mal indirekt mit illegalem Waffenhandel was zu tun zu haben, taucht mit irgendwelchen Panzerverkäufen irgendwie im Umfeld auf, sogar über Beziehungen zu einem Mitarbeiter von Franz Josef Strauß damals noch. Also etwas ist seltsam an diesem Herrn. Und da tauchen dann auch, wenn man genauer hinguckt, möglicherweise ganz andere Motive auf, diesen Mann nicht weiter leben zu lassen.
Das war ein Gerücht, das schon sehr früh in die Welt gesetzt worden ist, dem auch nachgegangen wurde. Und auch die Verteidiger von Vera Brühne haben immer wieder versucht, das Ding festzumachen. Es ist aber nie gelungen. Also er hatte zwei Pistolen, das stimmt. Und mit einer davon wurde er ja auch erschossen. Das stimmt auch, deswegen wusste man, dass es jemand aus seinem Umfeld gewesen sein musste, der in das Haus reinging und sich die Waffen genommen hat oder eine genommen hat. Deswegen kam man auch darauf, dass der Täter in unmittelbarer Umgebung sein musste. Aber das hat sich alles als Humbug herausgestellt. Er hatte keine Waffenkontakte. Und es war, diese ganzen Spuren waren immer nur Gerüchte und es wurde auch nie was draus. Nie. Und man hat auch die Aussage der Tochter, die das Geständnis ihrer Mutter wiedergegeben hat, hat man auch geglaubt. Und zwar deswegen, weil sie Täterwissen hatte. Sie wusste Sachen, die die Polizei nicht wusste. Und sie hat tatsächlich zur Ermittlung beigetragen, weil jetzt verschiedene Dinge klar wurden, die vorher als Rätsel im Raum gestanden hatten. Und deswegen war man davon überzeugt, dass die Tochter dieses Geständnis wirklich gehört haben muss.
Du machst in deinem Text eins sehr deutlich, nämlich dieser ganze Prozess, diese ganzen Ermittlungen führen ja nicht zu eindeutigen Beweisen gegen Vera Brühne. Es ist ihr ja noch nicht mal nachzuweisen, dass sie tatsächlich in dieser Tatnacht in der Villa war. Das hast du vorhin schon erwähnt. Ja. Und du sagst, dieses Urteil hätte eigentlich so nicht fallen dürfen.
Ja, das ist eigentlich heute Konsens. Das ist auch der Grund, weshalb sie begnadigt wurde. Das Urteil hätte so nie gesprochen werden dürfen. Die Tatortarbeit hätte ganz anders verlaufen müssen. Man hat eben dann vieles zusammen gedacht, was man nicht beweisen konnte. Aber andererseits gab es eben einfach auch wirklich viele erdrückende Dinge, die gegen sie gesprochen haben. Und ich war damals nach der Recherche, die ich da gemacht habe, es gab damals, der Anlass für die Recherche war ein Film. Ihr Leben wurde verfilmt und sie wurde damals dargestellt von Corinna Harfuch, einer sehr, sehr großartigen Schauspielerin. Ihr Lebensgefährte oder ihr Mittäter wurde dargestellt von Uwe Ochsenknecht. Das ist eine ganz tolle Verfilmung von Hark Bohm gewesen. 2001 ist sie, glaube ich, in die Kinos gekommen oder in Sat.1 wurde, auf Sat.1 wurde das gesendet. Das war ein Zweiteiler. Viele Stunden hat er gedauert. Ist auch dem Fall ziemlich genau nachgegangen. Und das war der Anlass, weil es damals eine große mediale Begleitmusik dieses Films gab. Das war der Anlass, weshalb ich mich dann auf die Socken gemacht habe und dann diese Nachbarn gefunden habe. Und ganz interessant, ich habe auch mit Corinna Harfuch gesprochen, die ihrerseits wiederum kurz vorher mit Vera Brühne gesprochen hatte, vor dem Tod. Und das Interessante war, dass ich dann auch in diese Wohnung ging. In die Wohnung, in der Vera Brühne bis zu ihrem Tode gelebt hat, früher eben mit ihrer Tochter und später dann allein. Und sie war in den letzten Jahren ihres Lebens nicht allein. Sie hat nach wie vor ihren großen Lebensstil gepflegt, ist großartig aufgetreten, bis zum Schluss, bis zu ihrem 91. Lebensjahr. Und sie hat sich aus dem Haus einen Sohn genommen. Also das klingt jetzt komisch, aber sie hatte im Haus Kaulbachstraße 40 wohnte ein Herr T. Und dieser Herr T., den hat sie adoptiert. Sie hat also tatsächlich einen Mann, der war vielleicht damals um die 60, als ich ihn traf, den hat sie adoptiert. 10 Jahre zuvor, da war er ungefähr 50.
Eine 80-Jährige hat einen 50-Jährigen adoptiert.
Ja, genau. Und mit dem war sie dann noch sehr glücklich. Auch darüber gab es dann wieder verschiedene Varianten, wie glücklich sie mit ihm war und auf welche Weise sie mit ihm glücklich war und ob es wirklich der Sohn war. Auf jeden Fall habe ich ihn kennengelernt. Ein sehr netter Mann, der sie bis in den Tod begleitet hat und der mir dann eben die Wohnung gezeigt hat. Und das war wirklich interessant, denn diese Wohnung stand voller alter Möbel und es waren Möbel dabei, die hatte sie selbst gebaut. Und da zeigte sich mir eine ganz andere Vera Brühne, eine ganz andere, die mit dieser Nachteule und mit dieser Flatterhaftigkeit und mit dem Hungerhaken und dem ich will gut aussehen und diesem Herumflirten überhaupt nichts zu tun hatte.
Na, das Möbelbauen klingt eher handfest und bodenständig.
Ja. So. Aus einer Truhe hat sie zum Beispiel einen wunderschönen Tisch gebaut und den Durchbruch zwischen den beiden Wohnungen, den hat sie selbst gemacht. Die hat da Bauarbeiterarbeit, also Maurerarbeit geleistet in diesem. Sie hat also nicht nur gemalt und gestrickt und sehr gut Frauenhandwerk betrieben, sie hat Männerhandwerk betrieben. Sie hat auch, stellte sich dann bei meinen Recherchen raus, früher mit die Johann Fehrbach zusammen einen Bunker gebaut, aus dem sie 1944 gerettet wurde. Diesen Bunker hatte sie selbst gebaut mit Johann Fehrbach. Daher kannten sich die beiden. Also es war eine sehr, sehr alte Bekanntschaft. Und es war eine total bescheidene, bodenständige und stabile Wohnung, die mit dem Bild der Frau, das ich so gezeichnet bekommen hatte, nichts zu tun hatte. Mhm. Sie hatte also zwei Gesichter. Und ich habe mir dann auch gedacht, was wäre denn wohl aus dieser Frau geworden, wenn sie heute gelebt hätte? Und wenn sie die Möglichkeiten der Frauen heute gehabt hätte? Und sie sich nicht immer klein hätte machen müssen vor irgendwelchen Gamsbarthutträgern, die dann hin und wieder mal ein bisschen was von ihrem Geld abgegeben haben. Und das war wirklich bitter. Also, und der Sohn war von ihrer Ernsthaftigkeit und von ihrer Unschuld vollkommen überzeugt. Und ich habe ihn dann gefragt, was wurde denn aus Silvia, der Tochter? Und dann hat er gesagt, die ist an Zungenkrebs gestorben, vor langer Zeit schon. Und dann habe ich gesagt, Zungenkrebs, das ist ja ein schrecklicher Tod. Und dann hat er gesagt, da wo die Lüge herkommt.
In der Adenauerzeit war, das schreibst du als quasi Bilanz sozusagen unter deiner Recherchen, Vera Brühne ein Versprechen, das nicht zu halten war. Liebe Sabine, ganz herzlichen Dank.
Ja, ich danke dir, Andreas, und ich hoffe, dass unsere Zuhörer nächstes Mal auch wieder alle dabei sind.
Bis dahin.
Tschüss.